Der Herold las dem hohen Herrn Bartholomä de Limes gerade die ihm zur Last gelegten Vergehen vor. Ugo folgte dem Blick des alten Herrn. Was er sah, war Erklärung genug. Eine gebrechliche Alte, die nach Luft schnappte, als sei sie am Ersticken, während sie sich vergeblich mühte, sich von der Sänfte zu erheben, welche ihre Diener trugen, die das Ganze besorgt verfolgten. Ein Schauder lief Ugo über den Rücken, als er sah, wie viel Wut ihr verzerrtes Gesicht spiegelte. Er wich einen Schritt zurück und prallte mit Arnau zusammen, der stocksteif dastand. Der Aufruhr, den die Dame in der Sänfte verursachte, verzögerte die Hinrichtung. Der Herold beendete die Verlesung der Anklagepunkte, jemand hielt das Ohr an die spröden, blau angelaufenen Lippen der Alten und folgte mit dem Blick ihrem abgemagerten Finger, der auf Arnau zeigte. Dieser jemand ging zum Hackklotz und winkte den Minister zu sich, der der Hinrichtung vorstand, einen älteren Adligen, groß und kräftig, mit einem dichten schwarzen Bart, gekleidet in kostbare rote und goldene Seide.
»Was geht da vor sich, Herr Arnau?«
sagte Ugo, den Blick auf den Minister geheftet, der neben dem Hackklotz niederkniete. Wieder keine Antwort. Der Minister erhob sich, nun starrte auch er zu Arnau hinüber. Dann befahl er, mit der Hinrichtung fortzufahren, und der edle Herr de Limes kniete mit dem gleichen Stolz vor dem Richtblock nieder wie sein Vorgänger. Die Menge, so auch Ugo, lenkte ihren Blick wieder zum Henker und auf die Axt, die dieser über dem Hals des Verurteilten erhoben hatte. Nur Arnau entging nicht, dass der Adlige unauffällig einen der Hauptmänner rief und ihm etwas mitteilte.
»Margarida Putsch«,
flüsterte der alte Mann in diesem Augenblick. Er sah den Hauptmann und einen Soldatentrupp näher kommen. Der Kopfherrn de Limes rollte in den Sack, während die Soldaten die Schaulustigen mit gezückten Schwertern auf Abstand hielten. Einige Frauen kreischten auf, doch niemand widersetzte sich.
»Geh nach Hause und sag meiner Frau, dass die Putschs wieder da sind und dass sie mich verhaften werden. Sie soll Hilfe holen«,
sagte der Alte zu Ugo und schüttelte ihn, damit er seinen Blick vom Richtblock losriss.
»Was?«
»Und sie soll vorsichtig sein«,
rief er noch. Ugo schüttelte den Kopf, er verstand die Worte nicht.
»Geh!«
Er konnte es nicht mehr wiederholen. Die Soldaten stürzten sich auf den wehrlosen Arnau und setzten ihn mit etlichen Fausthieben außer Gefecht, obwohl er sich seiner Verhaftung nicht im geringsten widersetzte. Fassungslos musste Ugo mit ansehen, wie sie den betagten Mann fortschleppten. Die Menge teilte sich, um ihnen Platz zu machen. Niemand leistete Widerstand, niemand eilte Herrn Arnau zu Hilfe. Als der Junge das begriffen hatte, stürzte er sich mit aller Kraft auf den Soldaten, der ihm am nächsten stand.
»Lasst ihn los!«
brüllte er.
»Nein!«
rief Arnau. Der erste Soldat wurde von Ugos plötzlicher Attacke so überrascht, dass er stolperte und zu Boden fiel.
»Weshalb misshandelt ihr ihn?«
stieß Ugo wutschäumend hervor.
»Wollt ihr das zulassen?«
schrie er den Umstehenden ins Gesicht, ehe er den zweiten Soldaten angriff.
»Ugo!«
versuchte Arnau, ihn zu beschwichtigen.
»Junge, lass das sein!«
rief einer aus der Menge. Der grausame Hieb mit dem flachen Schwert, den Ugo auf den Rücken erhielt, schleuderte ihn zu Füßen eines anderen Soldaten, der ihm einen Fußtritt in den Bauch versetzte.
»Der ist doch noch ein Kind!« protestierte eine der Frauen. »Sind das etwa die tapferen Helden aus König Juans Truppen?«
Einer der Soldaten wollte ihr schon entgegentreten, aber der Hauptmann hielt ihn zurück und machte ihnen ein Zeichen, sie sollten mit Arnau zum Richtblock zurückkehren. Dieser wandte den Kopf und sah, wie die Frau neben Ugo niederkniete, der schmerzverkrampft elend auf dem Boden lag.
»Arnau Estagnol«,
rief der Edelmann im rotgoldenen Gewand, als der Hauptmann den betagten Mann zum Richtblock stieß.
»Königsverräter!«
Zwei Stadträte, die näher kamen, weil die Verhaftung einer so bekannten und beliebten Persönlichkeit Barcelonas ihr Interesse geweckt hatte, blieben wie angewurzelt stehen, als sie die Anklage vernahmen. Die Menge, die sich schon hatte zerstreuen wollen, blickte jetzt wieder gebannt auf das Schauspiel.
»Wer behauptet das?«
fragte indes mit lauter Stimme einer der Mitglieder des Rats der Hundert, ein schon älterer Färber, dessen Bauch so feist war wie sein Gehabe vorwitzig. Die Stadträte, allesamt ehrenhafte Bürger und Kaufleute, rügten ihren Gefährten mit Blicken, weil er sich offenkundig im Ton vergriffen hatte. Man hatte soeben zwei von König Pedros Ministern enthauptet, einzig aus Rache. Königin Sevilla war ohne Urteil gefoltert worden. Die übrigen Minister von König Pedro dem Prächtigen und der Hof seiner Witwe waren angeklagt worden. Ihr Leben hing von der Laune eines kranken Königs ab, der sich in dem Glauben wähnte, man habe ihn verhext. Und da erdreistete sich dieser Färber, mit den neuen Ministern über das Gesetz zu streiten, die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
»König Juan behauptet das«, sagte der Edelmann vom Blutgerüst feierlich. Und ich, Genies Putsch, Graf von Navaglas, Oberbefehlshaber seines Heeres, spreche in seinem Namen.«
Der Färber senkte den massigen Kopf.
»Anau Estagnol«, wiederholte der Adlige, »Dieb und Wucherer, Heretiker, geflohen vor der heiligen Inquisition, Königsverräter, Verräter Kataloniens.«
Der Hass, mit dem er diese Anschuldigung herausschrie, ließ die Bürger Barcelonas vom Schafott zurückweichen.
»Ich verurteile dich zum Tod durch Enthauptung. Dein gesamtes Hab und Gut wird beschlagnahmt.«
Ein Raunen der Entrüstung ging durch die Menge. Der Graf von Navaglas befahl den Soldaten, die das Blutgerüst schützten, die Schwerter zu ziehen.
»Du Hurensohn!«
Hugo befand sich wieder in dem leeren Raum zwischen der Menschenmenge und den Soldaten.
»Du räudiger Bastard!«
Hugos Geschrei wurde unverhofft von scharfen, unverständlichen Schreien übertönt, ausgestoßen von einer Frau, die sich mit Fäusten einen Weg durch die Menge bahnte. Jemand war losgerannt und hatte Mar gewarnt.
»Ergreift sie!«
befahl der Hauptmann.